Ich bin Michael Pretorius und ich bin also eigentlich so ein freies Radikal. Ich laufe auf ganz vielen Veranstaltungen rum und berate im Hintergrund TV-Sender, Radiosender, Marken, wenn es um dieses Thema digitale Medien geht, digitale Verbreitung von Inhalten, habe eine journalistische Vergangenheit und wenn ich selbst vor der Kamera oder hinter dem Mikro sitze, dann meistens, um dort Content-Formate auszuprobieren oder selbst einfach das Gespräch zu suchen mit anderen, wo ich meine meine Fähigkeiten nutze, eben dann eben selbst auch publizistisch aktiv zu werden. Das war jetzt kompliziert formuliert, gell?
Ich glaube, unsere Hörer schaffen das. Was mir auffällt, dass du sehr meinungsstark in deinen Interviews bist, also jetzt nicht nur abfragst, sondern auch deine Expertise mit einbringst, auf Augenhöhe, meist sogar, glaube ich, einen Tick noch aus der Vogelperspektive stärker betrachtet als diejenigen, die betroffen sind. Deswegen würde mich mal deine Meinung tatsächlich zum Phänomen Podcast interessieren. Dieses Kunstwort aus dem iPod und Broadcast ist ja ein genialer Trick gewesen, um das, was man Audio on Demand nennt, einfach nur wirkungsvoll zu vermarkten. Aber Radio auf Abruf fängt ja spätestens zu der Zeit an, als man Wachsmatrizen herstellte, um Aufzeichnung zu machen, beziehungsweise dann im Heimbereich, als man mit Kassettengeräten und Tonbandspulen Radioprogramme aufnahm, um sie auch zeitversetzt zur Verfügung zu haben. Was ist für dich der eigentliche Mehrwert eines Podcasts? Was ist das eigene Genre? Was ist sozusagen spezifisch?
Also die Faszination beim Podcasten im Vergleich zum Live-Radio machen, die ich selbst erlebt habe, weil ich beides gemacht habe früher, ist, dass du viel intensiver, viel intimer mit deinem Hörer in Verbindung trittst, weil er dir lange zuhört, weil er dir sehr intensiv zuhört während der Autofahrt. Das ist eine ganz andere Faszination, während wir im Radio doch eher auf sehr knappe Formate aus sind, wo wir die Leute eigentlich eher stören. Also wir versuchen, sie immer irgendwie beiläufig zu erreichen. Und ein Podcast ist eher so ein gewolltes Format. Das heißt, die Leute hören dir viel intensiver zu. Umso trauriger ist es, dass die meisten Radiomacher oder die meisten Podcaster bis heute nicht auf der wichtigsten Metrik arbeiten, nämlich der Verweildauer. Oder wie oft haben sich eigentlich meine Hörer denselben Podcast, dieselbe Episode nochmal angehört, weil sie so gut fanden. Sie arbeiten bis heute auf den Downloadzahlen. Und eine Downloadzahl ist etwas unheimlich Frustrierendes, weil das heißt erstmal nur, dass ich in iTunes oder sonst irgendwo gut gelistet wurde, Leute mich einmal abonniert haben und mein Podcatcher, mein iTunes mich jetzt einmal in der Woche runterlädt, mir massiv Kosten auf den Server spult, weil diese ganzen Downloadzahlen muss ich irgendwo auch bezahlen oder jemand anders muss sie für mich zahlen. Und ich aber überhaupt nicht weiß, laden sich Leute diesen ganzen Krampf auf ihr Smartphone oder auf ihren iPod von mir aus früher noch und hören sie es auch oder hören Sie es dreimal, hören Sie es viermal, spulen Sie hin und her, weil Sie sagen, oh, das war eine interessante Stelle, die will ich nochmal hören. Und da gibt es mittlerweile sehr viel intelligentere Plattformen. Allen voran war damals schon YouTube da, die mir einfach als kreativen Audio- und Videomacher die genauen Insights geben, wo haben Leute hin und her gespult, wo sind sie dran geblieben. Und wenn wir als Podcaster diese Zahlen hätten, könnten wir noch viel coolere Podcasts machen.
Seltsamerweise, was mich irritiert oder überrascht hat, im positiven Sinne, dass die vorrangigste Podcast-Plattform YouTube sein soll und danach kommt erst iTunes, also für den Abruf von tatsächlich Wortsendungen, wenn man das mal so sagen kann. Liegt das möglicherweise daran, dass YouTube einfach die besseren Tools im Hintergrund hat?
Es hat zwei Gründe. Also erstmal gibt es eine ganz große Zahl von Nutzern, die YouTube schon sehr, sehr lange als Audioplattform nutzen. Das kommt einfach aus dem Musikbereich heraus, dass manche Leute einfach sagen, ich kann mir das auch einfach anhören. Die zweite Geschichte, es gibt bei YouTube auch hervorragende Talkshows und wenn ich mir eine Talkshow anhöre, dann ist das manchmal sogar genauso erkenntnisreich, wie wenn ich bei einer Talkshow zuschaue, weil Talking Heads, die im Anzug eine Dreiviertelstunde rumsitzen, da verändert sich jetzt im Bild nicht so viel Spannendes. Das kann ich mir auch anhören. Insofern ist das Format für Talk auch ganz gut geeignet bei einem Podcast. Dann muss man dazu sagen, wie gesagt, auf der Macherseite, also für diejenigen, die Produzenten dieser Formate sind, sind die Einschaltquoten einfach deutlich transparenter, weil ich nicht nur sehen kann, wie viele Leute haben es geguckt, sondern wie lange sind die auch dran geblieben. Weil es kann ja auch sein, dass ich 100 Hörer habe, die aber alle mein Programm so schlecht fanden, dass sie sofort sich wieder rausklinken. Bin großer Fan von zum Beispiel von Radio-Podcasts, die fangen aber immer gleich an mit so einem komischen Intro, mit jetzt die Woche der Podcast, wo ich sag so, ich weiß doch gar nicht, ob ich die Folge schon gehört habe. Jetzt muss ich mir 30 Mal euer Intro anhören, bis ich weiß, ja, ich bin in der richtigen Folge gelandet. Und das ist so aus der Zeit gefallen. Das ist so aus diesem linearen Gedanken. Wir müssen den Typen jetzt im Radio oder den Frauen im Radio jetzt ankündigen, was sie hören werden. Wenn ich einen Podcast höre, weiß ich doch, was ich eingeschaltet habe. Und deswegen liebe ich es, wenn Radiomacher sich diesem Podcast-Medium nochmal von der anderen Seite nähern und sagen, ich produziere es zuerst für die sozialen Netzwerk. Ich produziere es zuerst für meine sehr, sehr treuen Online-Hörer und das Best-of nehme ich dann auch nochmal ins lineare Radio und kündige es dort nochmal an.
Ich bin als Radiomacher gegen Podcast First, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass man die Radioplattform nicht zu einer Zweitplattform entwerten sollte. Und zwar deswegen, weil ich glaube, dass der Vorteil des klassischen Radios darin besteht, dass es tatsächlich Echtzeithören ist, dass es eine ganz andere Spannung ist, denselben Wortinhalt live zu hören, als ihn zeitversetzt immer wieder mit hin und zurückspulen.
Ja, ich glaube, es ist aber eine Frage der Formate. Also es ist ja nicht Podcast gleich Podcast. Es gibt News-Podcasts, die mir das Beste vom Tag aufbereiten in 60 Sekunden. Es gibt Podcasts, das sind einfach die Radionachrichten nochmal zum Nachhören. Wie so eine
aber die Entschuldigung, wenn die 98% aller Podcasts, die ich kenne, sind sogenannte Laber-Podcasts, wo zwei Leute sich unterhalten.
Ja, dann du musst dich ja nicht für 98% der Podcasts entscheiden. Es gibt ja auch andere Formate. Also ich glaube, die interessantesten Podcast-Projekte, die jetzt in den letzten Jahren gekommen sind, sind Podcast-Formate, die in Seriencharakter sind, wo ich staffelweise durchhören will. Ich habe früher Podcasts produziert, wo ich mir jede Woche die Mühe gemacht habe, eine neue Episode zu produzieren. Das würde ich heute nicht mehr tun. Ich arbeite gerade an Staffelformaten, wo man sagt, okay, ich produziere jetzt mal über 2-3 Monate eine Podcast-Serie, wo ich mir sehr viel Zeit nehme, die sehr viel hörspielartiger ist, eher hörbuchartig, die ich dann eben staffelweise raushaue, um die Hörer bei Stange zu halten, als nicht irgendeiner Aktualität zu unterwerfen. Und dieses Format würdest du in keinem Radiosender unterbringen, weil jeder sagt so, Michael, das ist, wir müssen den Leuten immer wieder alles von vorne erzählen, die schalten doch nur kurz zwischendrin, die wissen gar nicht, worum es geht, das muss durchformatiert sein. Und ich glaube, dass große Teile des Formatradios, die wir sie in den meisten Bundesländern haben, jetzt nicht unbedingt für eine Podcast-Nutzung besonders gut geeignet sind.
Das liegt aber an den jungen Menschen, die dort arbeiten in den Redaktionen, weil genau das hat Radio früher gemacht. Ich habe wochenlang, monatelang im RIAS Berlin seinerzeit Formate gehört, die mich immer wieder zwangen, nächste Woche neu einzuschalten. Gerade auch zum Hörspiel, du hast ja auch das Wort Hörspiel genannt. Und es gab auch Feature, mehrteilige Feature zu Themen, zum Beispiel 5 Teile die DDR im Radio, wo man auch bemüht war, ich sag mal, mit dem Thomann-Gerät seinerzeit Teil 4 zu bekommen und diesen Sendetermin nicht zu verpassen. Was heute natürlich viel einfacher ist, indem man sich den Podcast runterlädt. Aber es war alles schon mal da, wobei ich nichts dagegen sagen will, dass Podcaster sich dieser Formate bedienen. Aber für mich das spezifisch Podcast-typische habe ich noch nicht entdeckt. Als das Radio sich formierte, gab es eine Idee, die Funkoper. Man wollte ein typisches Radiogenre erfinden, was es in anderen Bereichen nicht gibt. Es war immer eine Transportation oder Transformation schon bekannter Formate in das Medium Radio. Also ob das die Musik ist, war am Anfang ja Live-Musik, Live-Hörspiel, hat man also praktisch eine Theaterveranstaltung hineingebaut ins Radio. Die Programmansage, die Konferenz war im Prinzip auch alles schon erfunden und deswegen dachte man sich so vom Kopf gesteuert, wir machen eine Funkoper, hat sich nicht bewährt. Was ist das typisch Podcast-Tische?
Ich gebe dir ein Beispiel, warum dieses für mich das Medium Podcast was völlig anderes ist als ein lineares Live-Radio. Wir hatten früher großartige Sonntagssendungen im Radio, ja. In den Privatsendern wie in den öffentlich-rechtlichen, wo man gesagt hat, jemand, der Sonntagabend um 21 Uhr bis 23 Uhr Radio hört, ist in einer völlig anderen Stimmung als jemand, der Montag um 6.13 Uhr die wichtigsten Geschehnisse des Tages braucht, weil er in die Arbeit fährt, in dieser Drive-Time ist oder gerade in die Dusche geht. Und es gab Radiomenschen, die in den Nullerjahren gesagt haben, wir müssen diese Sonntagsformate aus dem Radio killen, weil Menschen, die am Sonntagabend mit einem Wortformat, mit einer schönen, ruhigen Sendung einschlafen, schalten ja möglicherweise ab auf einen anderen Sendern, weil ihnen das Gelaber fehlt und sind dann ja am Montag in der Früh nicht mehr da, wenn sie eigentlich den Sender wieder hören sollen, wo die Primetime, also die wichtigste Einschaltquotenzeit. Und das kommt aus einer Zeit, wo Radioforschung noch so lief, dass man auf halb Jahre alte, also eine auf 6 Monate alte Studien geschaut hat, die mit Telefoninterviews erhoben wurden, wo man sehr, sehr unspezifisch geschaut hat, wie ist das Nutzungsverhalten von Radio, völlig aus der Zeit gefallen.
Und sagst du einfach Medienanalyse.
Ich glaube, es ist hinreichend in der Branche bekannt, dass ich der größte Feind der Medienanalyse bin, die letztendlich nichts anderes sagt, als immer mehr Menschen, die nach 19 Uhr noch im deutschen Festnetz erreichbar sind, hören Radio. Das ist so aus der Zeit gefallen und wir haben in den digitalen Netzwerken viel bessere Einschaltquoten, viel mehr auf Echtzeit, wo wir viel näher an den Nutzerbedürfnissen arbeiten können. Und das ist die Sache, die in dem klassischen Radio nach wie vor fehlt. Haben die Radiomacher verpasst die letzten 15 Jahre und die auch in dem Medium Podcast noch fehlen. Apple arbeitet an besseren Statistiken, Anbieter anderer Plattformen haben schon bessere Statistiken, aber was wir als Radiomacher lernen müssen, ist zu überlegen, in welcher Nutzersituation ist mein Hörer in welcher Aufnahmebereitschaft? Hört er sich jetzt eine Dreiviertelstunde Gelaber an, weil er sagt, ich höre der Stimme gerne zu, ich mag die Art und Weise des Geschichtenerzählens? Oder ist der zwischen Tür und Angel, springt kurz ins Auto, weil er zu einem Termin fährt, oder ist in der U-Bahn, wo er vielleicht alle 5 Sekunden einen Netzausfall hat, weil er mit der BVG fährt? Also in welchem Modus ist der? Und ich glaube, zu sagen, wir haben ein Format über alle diese Nutzungssituationen, ist grundsätzlich falsch, sondern wir sollten uns überlegen, welche Formate passen in welche Nutzungssituationen.
Das widerspricht so ein bisschen meiner Erfahrung meines Podcasts, des Medienmagazins, der im Prinzip ja der Zusammenschnitt der Sendung ist ohne Musik, mit einem sehr üppig ausgestatteten Bonustrack teilweise, der also auch die Gelegenheit gibt, mal so eine Stunde Diskussion zu hören, was man im Radio ja eher nicht so übertragen kann. Aber ich habe Feedback von Leuten, die joggen. Ich habe Feedback von Leuten, die tatsächlich das im Auto hören oder in anderen Transportmitteln oder die das bei der Hausarbeit hören. Also immer natürlich als Nebenbeitätigkeit logischerweise. Und ich kann mir nicht mehr vorstellen, im Radio kann ich mir das vorstellen, weil ich denke, 18 bis 19 Uhr am Samstag, die Situation ist in Deutschland ähnlich, da läuft parallel die Sportschau. Leute, die sich nicht für Sport interessieren, gehen so der Übergangstätigkeit nach, die man hat am Samstagabend, wenn man weiß, man geht heute aus ins Kino, eine Veranstaltung oder sieht ferne, gibt es ja so ein Armbrot-sich-zurechtmachen-Modus. Und dann kann ich mir was vorstellen. Aber beim Podcast kann ich es mir nicht mehr vorstellen. Mir vorzustellen, dass jemand schwitzt, wenn er mich hört, weil er gerade auf dem Rad strampelt oder durch den Wald joggt, macht mich nervös.
Also ich kann dich beruhigen, ich habe das Medium-Magazin schon sehr, sehr häufig gehört und ich kann dir genau sagen, ich habe es noch nicht genau 0 einmal im Radio gehört. Mhm. Ich habe es immer gehört auf meinem Smartphone und zwar...
Bei welcher Tätigkeit?
Beim Sport. Ich habe es, ich gehe ab und zu in ein Fitnessstudio, um dort meiner Fitness nachzugehen. Bin auch nicht auf so eine Pumpleidenschaft, aber ich habe mal so Zirkeltraining oder so ein bisschen so Herz-Kreislauf-Geschichten. Ja? Und dann höre ich unter anderem Podcasts und da ist das Medium-Magazin ganz oft mit dabei, aber ich habe es noch nie in einem linearen Radio gehört. Ich mache eine andere These auf und die meine ich gar nicht böse dir gegenüber. Ich glaube, dass du dieses Magazin in dieser Qualität mit auch den dahinterstehenden Kosten nicht produzieren könntest, wenn nicht ein klassischer linearer Radiosender dahinter steht. Also als Podcast-Produktion wäre das nicht refinanzierbar.
Das stimmt.
Siehst du? Und schon haben wir den Grund, warum es das als Radiosendung gibt und nicht nur als Podcast. Weil ich glaube, dass die meisten Feedbacks, die du bekommst, eher von den Schwitzhörern kommen, als von denen, die sagen, ich habe es beim Bügeln gehört.
Aber andererseits beobachte ich das Phänomen, zum Beispiel beim Aufwachen-Podcast, der manchmal 5 Stunden läuft und mit Spenden ausgestattet wird, die mein Budget überschreiten. Wo ich sage, also es gibt offenbar auch ein kaufkräftiges Publikum für XXL-Wortsendungen.
Ja, natürlich. Und zwar sind wir jetzt bei einem ganz spezifischen Thema dabei, nämlich das Podcasten ist das Liebhabermedium der Radio-Fans. Also das sind Menschen, die sagen, ich höre das sehr gerne, die auch eine sehr enge Bindung an diese Personalities haben. Ich meine, es ist ja, also ich fand die Sendung Schulz und Böhmermann auf Radio 1 am Sonntagabend großartig. Ich habe über viele Jahre in Berlin gelebt und dort diesen Sender auch immer wieder gehört und hören immer noch immer wieder jetzt mittlerweile online. Und dieses Samt und Sorgfältig hieß es, glaube ich, war später ein perfektes Format, das man in die Podcast-Welt übertragen konnte. Weil es war genau dieses Sonntagsformat, wo man Angst hat, am nächsten Morgen die Morningshow-Hörer zu verlieren. Und das ist perfekt für die Spotify-Welt. Und es ist auch perfekt für Crowdfunding, für Spendengenerierung, also jetzt nicht Böhmermann an sich, aber solche Formate, zu sagen, ich habe hier eine starke Community, die an diese beiden Personalities glauben, die das Format unterstützen wollen. Und das ist ja perfekt. Aber warum soll ich so einen Dudelsender, der zwischen Lady Gaga, AC/DC und ABBA mir mal kurz die Sportergebnisse vorliest, irgendwie mit Spendengeldern unterstützen, wo ich sage, die kriegen das doch irgendwie auch so hin.
Wagen wir mal den Blick über die Podcast-Entwicklung jetzt hinaus, also die sich ja zumindest, wenn man in die USA blickt und daran glauben mag, auch in Deutschland noch verstärken kann. Das, was ich mit Überraschung zur Kenntnis genommen habe und wo ich erst nicht dran geglaubt habe, dass es so ist, dass das neue Radiogerät der Zukunft, was auch gleichzeitig der neue Podcast-Lautsprecher sein wird, diese Sprachassistentensysteme sein soll. In Großbritannien Marktdurchdringung 10%, nächstes Jahr denkt man, dass es 40% sind. Die aktuellen Zahlen auf Toiletten in Großbritannien, 9% haben so ein Alexa-Ding auf der Toilette. Kriegen wir dadurch möglicherweise, dass Radio wichtiger wird denn je?
Ich möchte deine Euphorie nicht bremsen. Also aktuelle Zahlen sind, pro Minute werden 50 Voice-First-Devices verschickt. Also 50 Google Home oder Alexas, die Apple-Lautsprecher gibt es ja noch nicht, werden pro Minute aktuell verschickt. Das ist eine enorme Zahl von Geräten, die da gerade kommt nach einer aktuellen Studie. Ich habe jetzt leider die Quelle nicht im Kopf, aber ich werde sie gerne nachrecherchieren. Dann weiß ich, okay, der Typ ist mit einem oder die Frau ist mit einem Amazon-Konto eingeloggt. Dieser Mensch hat gerade per Voice Assistant gesagt, spiele mir bitte den und den Podcast, spiele mir bitte diesen und diesen Sender. Und diese Plattform kennt dann die Verweildauer und auch die Häufigkeitsdauer dieser Plattform. Das heißt, die Plattformen Amazon, Google, später auch Apple mit dem neuen Lautsprecher, werden sehr viel reicher an Daten, weil sie jetzt dieses Nutzungsverhalten auch kennen. Und die Radiosender haben es 15 Jahre lang verpasst, ihre Apps so auszustatten, dass man damit wirklich analysieren kann, welche Hörer stehen eigentlich auf welche Musik und was machen die eigentlich wirklich. Ich bin immer schon gefordert, dass man sich für so eine Radio-App auch gerne mal registrieren kann, einloggen kann, dass man es Motivationen schafft. Ich bin kein Datenkrakensammler, ich würde das ein bisschen differenziert betrachten. Aber jetzt haben diese Daten halt Amazon und Apple und Google und wenn wir Radiosender mit einigermaßen einverstanden sind, dann ist das auch nicht schlimm oder wie auch immer. Was ich sagen möchte ist, ich glaube nicht, dass wir mehr Audionutzung haben. Ich glaube, dass das Audio nur zugänglicher wird. Ich glaube, es war früher extrem einfach, einen UKW-Sender einzuschalten, im Radio den Knopf zu drücken. Wenn ich mir aber anschaue, wie verkrampft, verkopft diese ganzen Radiosender-Apps gebaut sind, wie lange es dauert, überhaupt auf einer Website eines Radiosenders den Play-Button zu finden, weil die so überfrachtet sind mit irgendwelchen Promotion-Aktionen, dann ist es absolut lächerlich. Und jetzt kommt ein unheimlich einfaches Interface, das heißt nämlich einfach, mach mir meinen Radiosender an oder spiel mir das Radio, das ich gestern gehört habe, nochmal oder mach mir bitte Radio 1 an oder mach mir Antenne Bayern an oder bitte spiel mir den Medium-Magazin-Podcast. Also das ist viel einfacher.
Aber das heißt, das Radio kehrt wieder zurück in so ein Gerät. Ursprünglich dachte man, das Smartphone sei das Universalding. Nun haben wir es da, aber was bedeutet das für Leute, die Audioinhalte produzieren? Muss man sich jetzt den Betriebssystemen dieser Hersteller unterwerfen, Metadaten liefern, möglicherweise Formate entwickeln, die diesen Geräten sozusagen ja, sich unterordnen?
Also erstmal musst du überhaupt nichts. Du kannst dir natürlich auch entscheiden, genau das Gleiche zu machen, wie bis vor den letzten 20 Jahren.
Aber was wäre sinnvoll?
Naja, sinnvoll wäre es zum Beispiel, wenn wir endlich begreifen, dass das Internet sowohl linear als auch nonlinear ist und dass man Inhalte gerne nachher nochmal durchsuchen möchte. Und Radio ist das schlechtest durchsuchbare Medium. Zu sagen, wir haben eine automatische Spracherkennung, die gewisse Keywords highlightet und man kann 24 Stunden zurückspulen, man kann durch verschiedene Sprungmarken scrollen und sagen, okay, ich möchte nochmal die Nachrichten hören. Das, wie wir das bei jedem YouTube-Video, wo ich durch die Thumbnails durchscrollen kann, können. Das fehlt und das ist technisch überhaupt kein Problem. Das wäre ein Witz, das zu tun. Hat kein Sender, den ich bisher kenne, jemals versucht irgendwie zu machen. Im Gegenteil, man will es nicht. Transkription. Automatische Untertitel würden mir unheimlich helfen, auf visuellen Geräten auch Audioinhalte erstmal zu erkennen, um mich dann zu entscheiden, höre ich da rein oder lasse ich es bleiben. Die Metadaten sind das Allerwichtigste. Und wenn wir es jetzt auch noch hinkriegen, zu sagen, Mensch, lieber Michael, du hörst doch jede Woche dieses Format und du hast auch bei diesen und diesen Metadaten besonders häufig zugehört, dann kann ich natürlich auch eine Recommendation darauf bieten, dass dich die nächste Sendung besonders interessieren wird oder die übernächste eben überhaupt nicht. Und da ist also Radio einfach bisher eine unheimliche Suppe, die unklar ist, also eine unklare Brühe an Informationen, die völlig ungeeignet ist für Online-Angebote. Und da müssen wir Radiomacher einfach mal hinterher zu sagen, was sind denn unsere Metadaten, was braucht man denn davon?
Um mal den englischen Begriff zu nehmen, Broadcast heißt ja breitschmeißen, ne? Also einfach, oder Rundfunk, einfach so rund zu funken, die Zeit ist vorbei? Dass man einfach so was in die Masse streut?
Ich glaube, wir nehmen uns viel zu wichtig als Broadcaster. Wenn ich mir anschaue, mit welcher Leichtigkeit sehr junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung, sprich Pubertät, einfach mal kurz live senden bei Instagram, bei YouNow, bei Facebook, von mir aus auch noch bei YouTube, bei Twitch und wie sie alle heißen, dann fühlen die sich nicht wie Broadcaster, sondern die reden mit ihren Freunden, die reden mit den paar Leuten um sich rum, die sind auch nicht One-to-Many, sondern die sind Few-to-Few oder Many-to-Many, die sind halt unter sich.
Also ja oder ja, ist die Zeit vorbei?
Na, die Zeit ist nicht vorbei, sondern sie wird einfach, es ist ja nicht die Zeit, sondern es kommen einfach andere Nutzungsweisen dazu, es kommen andere Demografien dazu. Wir sind in Deutschland im Schnitt 45 Jahre alt, wir können von mir aus noch 20 Jahre so weitermachen, nur irgendwann merken wir halt, dass wir, es gibt diesen schönen Truthahn-Effekt. Das ist der Truthahn, der vor Thanksgiving immer fetter wird und sich freut, dass er gefüttert wird und irgendwann ist es mit dem Truthahn einfach vorbei. Und so sind wir in Deutschland gerade in der Medienindustrie, dass wir sagen, es läuft doch alles, die Leute hören doch weiterhin Radio, die Leute hören doch weiterhin Fernsehen, wir haben doch immer mehr Hörer und wir merken einfach, dass unsere sehr, sehr alt werdende Gesellschaft sehr träge ist in ihrem Medienwandel. Aber das hört irgendwann auf und kabumm sind dann neue Zielgruppen da mit oder neue Demografien, die ein völlig anderes Mediennutzungsverhalten haben. Und dann ist es möglicherweise vorbei.